der Lieferant kennt normalerweise sein Business besser als der Händler oder der Handelspartner Amazon. Das ist sicherlich anders mit anderen Handelspartnern, das sage ich auch gar nicht. Nur man darf natürlich auch Amazon nicht auf ein Podest stellen und sagen, die haben alle Daten, die wissen besser über mein Geschäft Bescheid. Realistischerweise ist es genau umgekehrt und der Lieferant weiß wesentlich mehr als tatsächlich Amazon. Und das kann man natürlich dann auch gerade in Verhandlungssituationen, aber eben auch außerhalb dieser Verhandlung, sich ganz stark zunutze machen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Hi Martin.
Hi Moritz, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, genau. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil. Heute geht es um deine Vendor-Survey, die ganz frisch rausgekommen ist. Letztes Jahr gab es die erste Version, dieses Jahr die zweite. Ganz brandaktuelle Ergebnisse. Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, geht nochmal kurz zurück, hört euch den ersten Teil an. Da leitet Martin auch nochmal ein, worauf diese Ergebnisse basieren. Ich glaube, über 250 Vendoren haben mitgemacht. Also wirklich, wirklich aussagekräftig. Schaut in den ersten Teil rein. Da geht es um die Jahresgespräche. Wir haben viele coole Themen erarbeitet und jetzt im zweiten Teil wollen wir schauen, ja, was für kommerzielle Herausforderungen denn Vendoren dieses Jahr haben. Ich glaube, da habt ihr auch einen ganz coolen Split herausgefunden. Da haben, glaube ich, die Vendoren bewertet, was für sie wie relevant oder auch welche Painpoints dieses Jahr bedeutet. Und wir sprechen auch über sinnvolle Vendor-Strategien, um die Profitabilität wieder zu steigern.
Genau.
Vielleicht können wir reinstarten, weil das fand ich ganz cool, diese Grafik, wo du diese Challenges abfragst. Und vielleicht kannst du die einmal kurz durchgehen, die Vendoren dir genannt haben.
Ja, sehr gerne. Genau, also letztes Mal haben wir uns ja die Jahresverhandlungsergebnisse angeschaut. Heute würden wir, wie Moritz schon gesagt hat, uns einmal näher betrachten, was die kommerziellen Herausforderungen von First-Party-Lieferanten mit Amazon sind. Sicherlich nicht viele neue Einsichten, die jetzt die große, Überraschung bieten. Dennoch sehen wir schon, dass natürlich so die typisch verdächtigen Themen immer stärker in den Vordergrund rücken und auch für immer mehr Lieferanten relativ relevant sind zu lösen. Und wenn wir einfach mal einsteigen, dann sehen wir auch relativ schnell, dass Preisstrategien, aber auch der Wettbewerb für und auf Amazon für Lieferanten große Kopfschmerzen bereiten. Ja, 63% der Teilnehmer haben dies tatsächlich als ihre große Herausforderung mit genannt. Das Profitabilitätsmanagement kam knapp dahinter, ist natürlich auch sehr stark mit diesem Thema verbandelt. Knapp 61% der Lieferanten haben angegeben, dass dies eine zentrale Herausforderung am Amazon-Account für sie darstellt. Dicht gefolgt dann auch von dem Inventarmanagement und Forecasting. Ich glaube, da haben auch viele wahrscheinlich, die uns heute zuhören, relativ viele Anekdoten zu erzählen. Knapp 56% der Lieferanten haben ja gesagt, dass es wirklich eine Herausforderung ist. Und dann gefolgt von knapp 52% der Lieferanten, die gemeint haben, finanzielle Dispute. Also Chargebacks, Shortages, quasi Fehlmengen, aber auch Preisvarianzen zerbrechen ihnen den Kopf Tag ein und Tag aus. Was ganz interessant war, ist, dass tatsächlich die Kommunikation mit Amazon selber nicht so stark in den Vordergrund gerückt wurde. Knapp 40% der Lieferanten haben dies als ihre Herausforderung am Amazon-Account genannt. Und dann nur knapp 23% meinten, dass Advertising, aber auch Marketingmaßnahmen für sie eine große Herausforderung darstellen. Also wirklich sehr stark zentriert hinsichtlich kommerzieller Herausforderungen im Bereich Pricing-Strategie und Wettbewerb. Sicherlich auch dadurch nochmal stärker mit hervorgehoben, dass wir jetzt nach der Pandemie ein Erwachsenwerden vieler Marken auf dem Marktplatzgeschäft sehen und das natürlich auch sehr stark die Profitabilität von diesen Marken mit beeinflusst.
Ich finde das ganz witzig am Ende, vielleicht können wir da auch drauf zuerst eingehen. Advertising and Marketing 22,6%, also mit Abstand am niedrigsten. Kann ich nachvollziehen. Hinsichtlich, wie deine Frage gestellt war, das ist sicherlich auch die Kategorie, wo ich am meisten selbstständig tätig werden kann, wo ich am wenigsten eben von Amazon, vom Wettbewerb abhängig bin. Und trotzdem würde ich natürlich aus unserer Erfahrung sagen, als Agency-Beratung, das spiegelt natürlich lange nicht wider, wie viele diesen Bereich vernünftig angehen, beziehungsweise viele sehen auch erst, wenn sie es mit einem ordentlichen Partner professionell angehen. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir beide auch drüber gesprochen und auch sogar im vorletzten, dass natürlich Retail-Media, gut, jeder kennt das Passwort, jeder macht da irgendwie was, aber trotzdem ja doch zunehmend in diesen Vendor-Fokus rückt, von wegen, hey, wir können das selber ownen, wir können das eigenverantwortlich machen. Ein gutes Beispiel, gute Anekdote ist da eigentlich ja auch schon das ganze Thema Programmatic Advertising, DSP, wo hohe Budgets rüberfahren. Da hatten wir neulich einen Fall, da sagt uns der Kunde, wirklich führender großer Hersteller, nicht irgendjemand, machen da was, wir geben da irgendwie 80.000 Euro im Monat für aus, aber wir wissen gar nicht, was es bringt. Wir kriegen diese Zahlen und Fakten nicht. Damit will ich jetzt gar nicht per se Amazon blame oder irgendwelche anderen Agenturen, aber ich glaube, da würden mir viele recht geben. Es ist halt eine krasse Blackbox für viele und viele sind da wirklich auf einem ganz niedrigen Niveau, auch Stichwort AMC, dass sie überhaupt verstehen, was hier passiert. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief heute in das ganze Marketing-Thema nur abrutschen, aber du würdest mir wahrscheinlich recht geben. Für viele ist es ein Hebel, für viele ist es auch ein Hebel, also im Wachstum, aber auch in der Profitabilität. Und ich verstehe, wie die Frage gestellt wurde. Trotzdem ist es, finde ich, aus der Sicht fast schon erschreckend zu sehen, dass es ganz unten steht. Ich würde es irgendwo vielleicht in der Mitte eher anordnen.
Ja, genau. Also natürlich muss man auch sich immer betrachten, dass sicherlich der Fokuspunkt direkt nach den Jahresgesprächen, nachdem diese geschlossen sind, wo wir ja dann auch die Umfrage durchgeführt haben, immer noch so top of mind ist. Ja, also natürlich das, was wehtut, gerade wenn man seine eigenen Ziele vielleicht auch nicht hundertprozentig erreicht hat, das ist die größte Herausforderung. Aber dann gehen auch oder treten natürlich auch andere Themen relativ schnell in den Hintergrund, die dann Lieferanten erlauben könnten, das Ruder umzureißen. Gerade wenn wir über Advertising- und Marketing-Themen reden, ist ja oftmals auch für viele Lieferanten das Thema Mix-Management nicht so stark im Vordergrund. Also sich auch nochmal stärker anzuschauen, okay, auf welchen Produkten aktiviere ich denn gerade diese Maßnahme und ist das nur wachstumsgetrieben? Oder ist es eben auch mit einem kommerziellen Hintergrund betrachtet? Ja, also schauen wir uns tatsächlich an, ob ein Produkt, was wir derzeit bewerben und wo wir auch vielleicht unsere Retail-Media-Investitionen nach oben treiben, einen positiven Mix-Effekt für unsere Marge auf dem Account birgt. Und da sind einige Lieferanten schon relativ weit vorne dabei. Aber man muss auch ganz klar sagen, viele Lieferanten haben natürlich auch noch Herausforderungen in der Profitabilitätsbetrachtung auf ASIN- oder SKU-Ebene. Das heißt, wir haben vielleicht auf Markenebene eine Idee, okay, wie profitabel ist das Produkt für mich, auf Amazon abzubilden, aber nicht unbedingt auf ASIN-Ebene. Und von daher würde ich da auch immer natürlich nochmal hinterfragen, gerade wenn man auch das Profitabilitätsmanagement sich betrachtet, wo ja 61% der Befragten gesagt haben, dass dies eine große Herausforderung darstellt, wie man diese Themen miteinander verknüpft. Denn wenn ich jetzt mein Brand- und Marketing-Team drauf loslaufen lasse und ihnen sage, okay, bewerb das Produkt oder bewerb diese Marke, sodass wir hier Wachstum generieren. Ich aber keinen Filter darüber lege, welche Profitabilitätsziele ich auch erreichen möchte. Na, dann kann es natürlich auch schnell sein, dass man Produkte bewirbt, die eben einen negativen Mix von der Profitabilität auf dem Account hervorrufen, was dann an anderer Stelle, nämlich im Profitabilitätsmanagement, zu größeren Herausforderungen führt, die man allerdings hätte im Keim fast ersticken können. Also hier sicherlich auch für alle, die uns heute zuhören, nochmal ein kleiner Reminder, dass auch Advertising- und Marketing-Kollegen oder auch die Brand-Kollegen idealerweise relativ stark in diese kommerziellen Themen mit einbezogen werden oder dass man ihnen zumindest gewisse Vorgaben gibt, wie profitabel einzelne Produkte oder Marken auf Amazon sind und wo man im Zweifel vielleicht auch dann das Wachstum zumindest deckelt.
Freut mich zu hören, Martin, weil eins meiner größten Projekte bei uns ist ja Robbed, das heißt unser eigenes Amazon-Tool, wo wir eine Business Intelligence-Lösung gelauncht haben. Darum soll es auch gar nicht gehen, aber du kannst dir vorstellen, was das an Arbeit war und wie viel Energie und Kopfzerbrechen wir da reingesteckt haben, dass du wirklich ernsthaft und seriös als Vendor auf ASIN-Ebene verstehst, was abgeht, auch ja, also wer halt Retail Analytics als Grundlage nimmt, der hat sozusagen dann verloren und muss einfach die Welten vermengen. So, und da macht Amazon uns das nicht einfach, auch als Toolentwickler oder als Beratung. Und was da alles reingeflossen ist, damit du überhaupt seriös sagen kannst, welche Asen was bringt, ist enorm. Und es erfreut mich zu hören, dass du das halt so betonst, weil ich glaube, die meisten wissen noch gar nicht, wie wichtig es ist, für diese Mixed-Marketing-Strategien überhaupt erstmal zu wissen, welche Asen wie viel bringt. So, und da reicht es eben nicht, mit meiner Ads-Agentur in einen Ads-Account reinzuschauen und als Vendor selber in Vendor Central reinzuschauen, sondern diese Welten zu vereinen, ist halt so ein bisschen die Krux, und dann erst kann ich ja diese Strategien, die du nennst, wirklich seriös auch angehen.
Und auch vorplanen, also ganz genau, wie du sagst. Und da darf man sich natürlich auch nichts vormachen. Vendor-Manager wissen das ganz genau, die kommunizieren das ja auch öfter, dass, sage ich mal, ein Produkt einen negativen Mix-Effekt auf dem Account hat und dann eben auch einen gewissen Margin-Support erfordert. Das wird sicherlich jeder von uns schon mal gehört oder auch gelesen haben. Und das ist genau daran begründet, dass Amazon diese Visibilität typischerweise auf seiner Seite hat und dann natürlich auch sehr fortschrittlich damit umgeht und sich informiert, welche Produkte das meiste Funding benötigen. Und wenn wir auf Lieferantenseite dann eben nicht das äquivalente, die äquivalente Visibilität dazu haben, dann ist es für uns auch sehr schwierig, diese, sage ich mal, Anfragen zu bewerten, aber dann natürlich auch, wie du sagst, über Advertising- und Marketingmaßnahmen gegenzusteuern, sodass diese Herausforderungen vielleicht auch erst gar nicht entstehen, weil wir proaktiv Produkte nicht mit Visibilität oder additiver Visibilität belegen, die derzeit vielleicht von der Profitabilität etwas stärker herausgefordert sind als andere. Und das ist sicherlich die Evolutionsstufe, durch die jetzt sehr viele Lieferanten gehen werden. Und diejenigen, die das priorisieren, werden dann auch sehen, dass sie da relativ gute Erfolge erzielen können. Was präventiv natürlich auch bedeutet, dass gerade mit Hinblick auf die anstehenden Jahresgesprächssaison 2025 man sich das Leben etwas einfacher machen kann, weil man jetzt auch die Net-PPM etwas indirekt zumindest dadurch stabilisiert bekommt und eben negative Trends im Zweifel zumindest auffangen kann.
Übrigens kann man nach unserer Erfahrung Vendor-Manager damit auch wirklich begeistern, beziehungsweise, wie du sagst, mit so einer starken Vorbereitung den Verhandlungserfolg extrem voranbringen, weil es ist noch nicht gang und gäbe, also ich glaube, viele denken manchmal, dass der Vendor-Manager vor sich irgendwie so eine Glaskugel hat, beziehungsweise vor sich da irgendwie am Laptop sitzt und auf die wirklich krasseste Database, die es gibt, schaut. So, aber ich meine, du kannst ja noch mehr berichten aus deiner Vergangenheit. Es ist nicht so, dass die auch alles perfekt aufbereitet für sich sehen. Das heißt, man kann die dadurch auch in gewisse Richtung leiten, wirklich denen auch zeigen, hey, wie die es angegangen sind, ihre Strategie, die ist ein bisschen zu stupide, hat natürlich einen Grund, warum der Vendor-Manager so vorgeht. Wenn der erstmal versteht und man ihm wirklich mit Fakten aufzeigt, welche Asen welchen Einfluss hat, welche Buybox-Quoten wir haben, also was wirklich wofür sorgt, wenn das so gut vorbereitet ist, beispielsweise auf Basis einer BI-Lösung, wo ich auch nicht dann wieder, sag ich mal, mich 4 Wochen zurückziehen muss, um irgendwas neu zu kalkulieren, händisch, sondern sagen kann, ah ja, okay, ihr könnt uns das bieten, dann das, dann komme ich halt irgendwie einen Tag später zurück und habe das wieder für mich kalkuliert. Nach unserer Erfahrung kann man die damit auch begeistern, und das ist eben nicht so, dass sie es schon gewohnt sind, dass man auf dem Niveau mit denen eben verhandelt.
Ja, genau. Und Echtzeit-Insights sind halt, wie du genau sagst, das Wichtige und das A und O hier. Vendor-Manager gehen den Weg des niedrigsten Widerstands. Die bekommen auch von zentralen Teams teilweise Aufträge, dann Profitabilität von Lieferanten einzuholen. Und wenn man da relativ gut vorbereitet ist und auch aufzeigen kann, warum im Zweifel diese Profitabilitätsforderung nicht gerechtfertigt ist, hat man und macht man sich das Leben natürlich auch einfacher, in wirklich eine datengetriebene und datenfundierte Verhandlungen einzusteigen, wo Vendor-Manager oftmals dann relativ schnell auch die Meinung haben, dass Daten gar nicht so wichtig sein müssen in dieser Verhandlung. Und da ist es natürlich extrem wichtig für Lieferanten, auf diesen Daten zu beharren, diese auch immer weiter tatsächlich in der Verhandlung vorzutragen und im Zweifel auch, und das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, Senior-Stakeholder mit einzubeziehen. Ja, das heißt natürlich, wenn der Vendor-Manager keine Argumente mehr hat, wird er relativ schnell die Datenebene verlassen wollen. Und da ist es natürlich umso wichtiger, diese Daten weiterhin vorzutragen und im Zweifel auch mal den Category-Leader oder den Sales-Director-Kontakt, den man im Zweifel von Amazon hat, auf CC zu setzen, um auch einfach seine Position hier zu untermauern. Und dann typischerweise führt das auch zu einer anderen Gangart und Tonalität, wo der Vendor-Manager im Zweifel sich dann auf Lieferanten in seiner Kategorie fokussiert, die im Zweifel nicht so gut vorbereitet sind. Und das ist dann natürlich auch ein strategischer Vorteil, nicht nur von der Wachstumsperspektive, sondern auch von einer margenschützenden Perspektive in der Kategorie, die man in jedem Fall priorisieren sollte. Und ich sag mal, wir befinden uns heute im Jahr 2024. Jeder, der mehr als 1 Million Umsatz mit Amazon macht, sollte seine SKU-Ebene Profitabilität kennen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das in jedem Fall eines der Areale, die ich empfehlen würde, sehr stark zu priorisieren.
Ja, ich würde noch einen Punkt ergänzen. Ich glaube, viele gehen davon aus, dass der Vendor Manager extrem gute, und dann können wir so abschließend den Punkt, extrem starke Retail Media Insights hat oder von mir aus sich einen Advertising Sales Executive ranholt, der nochmal was beisteuert. Dem ist aber nicht so. Und das ist auch wieder kein Blaming. In der Regel ist der Ads-Verantwortliche bei Markenhersteller, wenn er relativ weit ist, oder bestenfalls mit einer Agentur zusammen, extrem viel tiefer im Thema und auch objektiver im Thema. Und ich glaube, da ist auch mal so ein bisschen Irrtum, dass Amazon da eben alles parat hat. Die sind aber keine Experten und dementsprechend wichtiger ist denen das noch, eben genau aufzuzeigen und eben auch zu erklären, weil die manche Sachen wirklich gar nicht sehen und gar nicht böswillig irgendwas wegignorieren. Wie du gerade sagst, dann gehen sie auf eine andere Ebene. Aber wenn man es eben erklärt, wenn man eben da nochmal den Bogen schwingt, auch hier, wir wissen das ja selber durch unsere Ansprechpartner, das wird man halt auch sagen dürfen, es gibt schon eine relativ hohe Fluktuation bei Amazon, in den letzten Jahren natürlich nochmal häufiger, teilweise auch einfach nur in den Abteilungen. Der eine war in der Abteilung, auf einmal ist er in der Sales-Abteilung, auf einmal ist er in der Ads-Abteilung. Wie gesagt, das sind alles überwiegend starke, kompetente Menschen, die aber, sag ich mal, so ein bisschen silomäßig dort unterwegs sind und niemals das Ganze so holistisch angehen und relativ stupide ihre Ziele dort abarbeiten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das sich in Erinnerung zu rufen. Man ist in der Regel stärker von den Insights, die muss man natürlich aber auch raufbringen.
Ja, absolut. Und wie du sagst, die Fluktuation ist höher. Der Lieferant kennt normalerweise sein Business besser als der Händler oder der Handelspartner Amazon. Das ist sicherlich anders mit anderen Handelspartnern, das sage ich auch gar nicht. Nur man darf natürlich auch Amazon nicht auf ein Podest stellen und sagen, die haben alle Daten, die wissen besser über mein Geschäft Bescheid.
Genau.
Realistischerweise ist es genau umgekehrt. Und der Lieferant weiß wesentlich mehr als tatsächlich Amazon. Und das kann man natürlich dann auch gerade in Verhandlungssituationen, aber eben auch außerhalb dieser Verhandlung, sich ganz stark zunutze machen. Und vielleicht nur noch ein abschließender Punkt dazu. Lass uns nicht vergessen, dass Amazon ein Marktplatzhändler ist, kein klassischer Händler. Ja, also Amazon verbindet ja nur die existierende Nachfrage meiner Marke, die ich stimulieren kann, mit dem Angebot, was ich als Herstellermarke Amazon anbieten kann. Ja, und deshalb ist auch Amazon typischerweise vom Ordering anders aufgestellt. Amazon ordert nur, wenn tatsächlich auch Nachfrage besteht und Nachfragesignale oder Kaufsignale von den Algorithmen wahrgenommen werden. Das heißt, das bedeutet natürlich auch für mich als Lieferant, dass ich diese Kaufsignale stimulieren muss. Ob das über Produktoptimierung in meinen Listungen geht, ob das über Marketing oder Retail-Media-Investitionen geht, sei mal alles dahingestellt. Aber es müssen diese Kaufanreizsignale existieren, um Amazon effektiv zu steuern. Das heißt, wenn man Amazon wie einen klassischen Händler, bewertet, aber dann natürlich auch steuert, wird man nicht so gute Erfahrungen machen, wie wenn man selber tatsächlich sich Ziele setzt und dann sich auch dieses Marktplatzmodell proaktiv zunutze macht und Profitabilität als auch Wachstum selber gestaltet.
Ja, ich würde noch mal gern eben auf das Top-Thema Pricing eingehen. Was ist aktuell dein Top-Tipp, um bei wirklich ernsthaft gestiegenen Kosten eben auch Preiserhöhungen durchzusetzen, beispielsweise durch Logistik und Personal?
Ja, das ist immer das klassische Thema. Also das Erste, das kommt auch auf den Punkt zurück, den wir schon angesprochen haben, ist wirklich einmal datenfundiert und datenbasiert ranzugehen, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. Da gibt es auch auf meiner Webseite einen Artikel dazu, der heißt ASP Compression Analysis. Den würde ich da tatsächlich jedem ans Herz legen. Das ist die Analyse.
Das nehmen wir natürlich raus, ne? Ist klar. Nein, Spaß. Haben wir intern auch schon bei uns weitergegeben, ist richtig cool, also geht absolute Empfehlung raus. Ist richtig geil, dass du da dieses Sheet teilst.
Ja, schön. Also um es ganz einfach zu machen, diese Analysemethodik schaut sich an, wie ist denn meine Frontmarge komprimiert? Ja, und ist es positiv oder negativ? Und dazu schaue ich mir zwei Datenpunkte an. Einerseits, wie ist denn meine Einkaufspreisentwicklung auf meinem Account? Und wie ist auch die Verkaufspreisentwicklung auf meinem Account Jahr über Jahr Das kann man jetzt auch Quarter über Quarter, also Quartal über Quartal oder Monat über Monat machen. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber nehmen wir jetzt mal an, mein Verkaufspreis auf Amazon, den ich ja auch in Retail Analytics und Vendor Central nachvollziehen kann, ist um 10% in den letzten 12 Monaten gestiegen. Meine durchschnittlichen Einkaufspreise sind aber gleich geblieben an Amazon, weil ich keine Einkaufspreiserhöhung durchgesetzt hat und jetzt auch mal der Einfachheit halber keine Mixeffekte stattgefunden haben im Portfolio. Dann weiß ich ja, dass im Endeffekt die Frontmarge von Amazon um 10% fast gestiegen ist, was mir auch es ermöglicht zu verargumentieren, dass ich eine Einkaufspreiserhöhung von 5, 6, 7, 8, 9 oder sogar 10% effektiv durchführen kann, ohne Amazon in der Marge weh zu tun. Das würde einfach nur einen neutralen Effekt auf Amazons Marge haben. Da hört die Empfehlung auch fast schon auf, denn wenn wir uns mal anschauen, wie oft dies der Fall ist, dass wir eine positive Verkaufspreiskompression haben, dann ist es relativ gering. Warum? Weil Lieferanten immer noch nicht stark genug auf ihre Distributionskontrolle aufpassen und munter weiter alle ihre Produkte über alle Kanäle und alle Verkaufspartner ungefiltert verkaufen. Ja, das ist für viele natürlich stetig die Norm, einfach aufgrund dessen, dass sie auch historisch aus diesen Strukturen kommen. Und dann wird es natürlich relativ schwierig, wenn man in der weiteren Industrie keine Verkaufspreisanpassungen nachvollziehen kann, Amazon davon zu überzeugen, diese Einkaufspreiserhöhung selber anzunehmen. Auch davor oder vor dem Hintergrund, dass Amazon typischerweise weniger Lagervorräte beibehält als andere Handelspartner. Das heißt, wenn man sich sicher ist, dass es eine nationale Einkaufspreiserhöhung darstellt, die auch Amazon annehmen muss, dann muss man relativ schnell kreativ werden bei dieser ausbleibenden Komprimierung der Frontmarge, um Amazon anzubieten, dass man entweder nochmal den Vendor-Manager erlaubt, sich zu bevorraten zum Einkaufspreis, dem alten Einkaufspreis, oder dass man zumindest einen temporären Einkaufspreis-Support in der Form eines ASIN-Fundings gewährt, ja, um auch die Einkaufspreiserhöhung dann realistischerweise durchzuführen. Das sind so die Top-Tipps. Ich würde mir immer wirklich datenbasiert mal anschauen, wie hat sich mein Verkaufspreis im Vergleich zu meinem Einkaufspreis entwickelt, Jahr über Jahr. Und wenn das negativ oder neutral ist, dann muss ich, sage ich mal, kreativ werden, um es Amazon schmackhaft zu machen als selbstdeklarierter Preisfolger. Wenn ich aber sehe, dass die Komprimierung meiner Frontmarge tatsächlich gestiegen ist, sprich, dass Amazon eine höhere Frontmarge hat als noch im letzten Jahr, dann habe ich natürlich auch eine relativ gute Ausgangslage, jetzt kein zusätzliches Funding anzubieten, sondern Amazon ganz klar von Amazon diese Einkaufspreisforderung einzufordern.
Wenn du möchtest, lass uns tiefer in das Thema Profitabilität einsteigen. Das heißt, welche Vendor-Strategien siehst du da vor allem dieses Jahr im Fokus?
Ich würde immer tatsächlich auf realistische Ebenen gehen, die wichtig sind, mittel- und langfristig umzusetzen. Also es gibt keinen Quick-Fix, die Profitabilität mit Amazon zu steigern. Wenn wir nochmal in die Survey-Studie reingehen, haben über 50% der Teilnehmer gesagt, dass sie unprofitable Produkte auslisten möchten, dass sie allerdings auch ihre Marketingaktivitäten stärker auf profitable Segmente in ihrem Portfolio fokussieren möchten.
Und da würde ich ein Ausrufezeichen ranmachen. Quick Wins, ich brauche mir beide nicht drüber sprechen. Gerade im Vendor-Bereich sagen wir immer wieder, viel Planung notwendig, viel Strategie. Aber da würde ich direkt reingrätschen und sagen, haben wir vorhin ja auch schon ausführlich besprochen, da gibt es einfach Quick Wins im Bereich Retail Media und Marketing, dass ich das Ganze ja eben wirklich vernünftig auf Asen-Ebene bewerte, dass ich vielleicht gar nicht erst Budget raushaue, was ich gar nicht messen kann. Ich würde einfach sagen, sehen wir eigentlich in jedem Account, gibt es.
Absolut. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Themen. Also dann haben, sage ich mal, knapp 34% der Teilnehmer gesagt, okay, sie wollen auch Produktverpackungen entwickeln, die stärker sich dem E-Commerce-Kanal anpassen. Also sprich, dass das Produkt keine Umverpackung benötigt, was natürlich variable Kostenblöcke senkt. Sie wollen Einkaufspreise erhöhen, was wir gerade besprochen haben, was relativ schwierig ist. Das haben quasi 1/3 der Teilnehmer gesagt. Und dann 23% der Teilnehmer sagen, dass sie sich hybrid über ein 1P und 3P-Modell aufstellen wollen. Jetzt ist es erstmal wichtig, vielleicht auch nochmal zurück zu diesem ersten Punkt zu gehen. Ja, das Auslisten unprofitabler Selektionen haben fast 60% der Teilnehmer gesagt, ist in ihrem Fokus für 2024 und 2025. Das sieht immer erstmal als ein Quick-Fix aus. Da muss man sich natürlich aber auch immer kritisch die Frage stellen, was sind denn die langfristigen Konsequenzen daraus? Wenn ich meine Produkte und mein gesamtes Produktsortiment mit Amazon nicht mehr anbiete, bedeutet das auch de facto, dass ich auf der einen Seite meinen Markenauftritt zu einem gewissen Grad aus der Hand gebe an 3P-Händler oder Distributoren, was unter Umständen gut sein kann, ja, also ohne negative Konsequenzen. Es bedeutet aber auch, dass wenn ich mich nicht tatsächlich sehr stark mit Distributoren und Großhändlern auseinandersetze, im Zweifel Kunden verliere, die auf Amazon kommen und nach meinem Produktsortiment schauen, es allerdings nicht verfügbar finden oder es gar nicht gelistet wird, gerade wenn man sich über Neuheiten und Neuprodukte auch einmal das Ganze anschaut.
Gebe ich dir recht? Ist im Endeffekt ja ein Punkt, den auch, ich erinnere mich dran, Flo und ich schon vor 7, 8 Jahren natürlich den Herstellern erzählt haben, ne? Wenn ihr es nicht macht, dann machen es halt andere und es stimmt ja irgendwo auch. Aber werden mal konkreter, weil jetzt werden nicht so viele, glaube ich, sagen, die zuhören, wenn wir wieder auf dem AOM sind, auf unserem Networking-Event, wird auch herzlich eingeladen bis dieses Jahr noch, werden wir dann wieder sagen, hey, ich finde es richtig cool, was ihr da teilt, aber Martin stellt das dann doch so zu einfach da, ja klar, gibt es auch Gründe, dass wir es alles vorrätig halten, Vollsortiment, findet es Amazon toll. Aber wie soll ich es machen, wenn ich sowieso gerade schon wirklich Schwierigkeiten habe in Profitabilität oder der Kanal nicht profitabel genug ist? Natürlich sage ich dann, hey, ich sehe hier offensichtlich, dass manche Produkte wirklich nicht funktionieren, nehmen wir runter so und bewerben wir auch nicht mehr.
Klar, es gibt auch die Edge Cases, wo das absolut in Ordnung ist. Ich würde es immer auch durch die Strategiesicht sehen. Also wenn ich Produkte habe, die ich auslisten möchte, habe ich denn dann tatsächlich auch die Diskussion mit meinem Vendor-Manager geführt und ihm die Wahl gegeben, okay, dass ich diese Produkte entweder ausliste oder den Weiterverkauf dieser Produkte nur unter der Prämisse fortführe, dass wir nicht ständig über gewisse Net-PPM-Ziele sprechen, die oftmals mein Vendor-Manager mir in fast jeder E-Mail um die Ohren haut. Denn man darf ja nicht vergessen, das Flywheel-Business-Modell von Amazon beginnt mit Selektion. Wenn als Hersteller ich nicht mehr meine Produkte im Vollsortiment liste, dann bedeutet das auch, dass mein Vendor-Manager relativ schnell ein negatives Flywheel kreiert. Dadurch, dass dieser Profitabilitätsfokus der und das einzige Ziel von ihm ist. Das heißt, da würde ich mir tatsächlich mal überlegen, bevor ich etwas ausliste, okay, wie wichtig sind denn gewisse Produkte auch für Amazon? Und habe ich diesen Verhandlungshebel tatsächlich ausgenutzt, um diese Produkte zu retten im Direktvertrieb mit dem Online-Händler? Und oftmals gibt es da tatsächlich überraschende Dynamiken, gerade auch wenn man einen Category Leader in solche Diskussionen mit einbezieht, weil auch Senior Stakeholder von Amazon eigentlich ein Vollsortiment und die Parität mit anderen Händlern priorisieren, gerade in einem dynamischen Marktumfeld, wo Konkurrenz aus China, aus Asien sich stärker in gewissen Produktkategorien positioniert und Amazon wettbewerbsfähig bleiben möchte und damit auch im Gegenzug oftmals bereit ist, auf gewisse Net-PPM-Prozentpunkte zu verzichten.
Sollte man das aktiv auch so benennen in der Verhandlung? Oder ist das komisch? Also, dass man sagt, hier, pass auf, also wenn wir nach unserer Profitabilität gehen würden, dann würden wir das so machen, damit wir einen Win-Win haben, beide Seiten profitieren, würden wir diese Produkte auch drin lassen, damit wir hier eher ein Vollsortiment haben.
Es gibt immer Nuancen. Also grundsätzlich empfehle ich schon, dass man da so direkt, wie es eben auch unter rechtlichen Umständen möglich ist, mit seinem Vendor-Manager darüber spricht. Und auch ganz klar die Fakten auf den Tisch legt, wenn Produkte eine gewisse Profitabilitätsschwelle erreichen, für die es, sage ich mal, eine Weiterführung dann auch relativ schwierig macht für den Hersteller, die Produkte weiter auf Amazon zu listen. Da muss man keine prozentualen Growth- oder Net-Margins natürlich dem Vendor-Manager nennen, aber man kann ganz klar sagen, okay, diese Profitabilität, die Amazon derzeit erfährt auf diesen Produkten, ist nicht weiter abbildbar. Entweder wir listen diese jetzt aus, und wenn Amazon die Auslistung nicht möchte von diesem Produktsortiment, dann erwarten wir eben auch, dass wir ein Entgegenkommen bekommen, dass diese Produkte unterhalb zum Beispiel einem Zielwert der Net-PPM verkauft werden können. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, hat man immer noch die Möglichkeit, diese Produkte über ein 3P- oder Hybridmodell abzubilden, was einem auch weiterhin den direkten Vertrieb zu den Endkunden ermöglicht, vielleicht aber auch zu einem profitableren Setup, als das jetzt in dem Vendorenmodell teilweise der Fall ist. Das ist nicht immer so, aber in einzelnen Business Cases kann das der Fall sein, was einen natürlich auch in dieser Verhandlungsposition noch einmal stärkt, gerade wenn man dann auch vielleicht mal testweise gewisse Produkte rüberzieht, um dem Vendor-Manager auch aufzuzeigen, dass man eben nicht nur auf das Vendoren-Modell angewiesen ist.
Ja, ich habe mal in der Vorbereitung geschaut, was sind eigentlich für uns gerade bei Vendoren die Strategien, die zu einer besseren Profitabilität führen. Ich bin da spontan auf 5 Punkte gekommen. Das erste war für mich die Verkaufsmodellstrategie. Glaube ich, kannst du dir gleich noch was zu erzählen. Das heißt, wie ich natürlich Seller und Vendor vereine, beziehungsweise wie ich Seller überhaupt erst aufbaue. Mein zweiter Punkt war typische Sortimentsstrategie, also richtige Priorisierung, natürlich auch in der ganzen Contentpflege, SEO und Advertising. Dritten Punkt, ich glaube, der ist nach wie vor unterschätzt, deshalb würde ich den gerne hier nennen, ist eben das Monitoring. Fängt an eben bei meiner Buybox-Quote, Lost Buybox, One Buybox, Inventory Funnel, aber auch die Content-Gesundheit. Das muss man vernünftig aufsetzen, ohne hier auch wieder zu viel Werbung irgendwie in eigener Sache zu machen, ist meiner Meinung nach key. Und auch hier völlig klar, ein Hersteller, ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, auch wir als Agentur haben natürlich nicht die Zeit und das Budget, jede einzelne ASIN perfekt zu monitoren. Also technisch geht das, ich kann mir Alerting stellen, alles klar. Aber auch hier wieder Fokus. Ne? Fokus wirklich auf das, was ich da eigentlich in meiner Vendor-Strategie im Jahresplan verankert habe, was ich mit Amazon erreichen möchte. Und vielleicht passt das auch zu den Punkten, die du genannt hast. Da kann ich ganz viel reinschreiben. Und dann fällt mir aber vielleicht gar nicht auf, dass meine Buybox-Quote abschmiert, dass vielleicht doch irgendwo auf einmal, das hatten wir auch ein paar Berater im Vorhang gesagt, weiß nicht, bei Netto Online oder im Offline-Retail irgendwelche Preise sich verändern und ich dann nicht merke, okay, dass ich meine Buybox verliere und vielleicht gar nicht wieder gewinne. So, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Was kann ich machen? Wie kann ich das in Zukunft vielleicht auch vermeiden? Also hier die ganzen Wechselwirkungen zwischen allen Online-Channels wirklich ernsthaft zu betrachten. Als vierten Punkt habe ich BI. So, das heißt, ich finde heute kommt es nicht drum herum, zusammen zu erarbeiten, wie man wirklich Erfolge misst. Das heißt, worauf kommt es jetzt euch als Brand, als Hersteller an? Wie matcht das auch mit dem, was ihr mit Amazon besprochen habt? Beispielsweise, wie viele Produkte sind irgendwie in den Top 100 nach Sales Ranks? Aber eben auch das ganze Thema Profitabilität auf Asen-Ebene. Und als fünften Punkt hatte ich mir notiert, eben Retail Media optimieren, hatten wir auch schon angesprochen. Hier ist es, glaube ich, auch key dieses Jahr und nächstes Jahr, dass man als Vendor auch AMC ernsthaft etabliert, um überhaupt zu verstehen, was mit den DSP-Ausgaben passiert. Übrigens ganz wichtiger Punkt für alle, die jetzt abschalten, weil die sagen, wow, DSP ist nicht so wichtig für uns, DSP ist kleines Budget, DSP machen wir nicht. AMC wird auch, ich glaube, das dürfen wir auch schon sagen, für Lower Funnel, das heißt auch fokussiert nochmal für PPC. Das heißt, für die ganzen Sponsored-Ads kommen, da kommen nochmal richtig, richtig krasse KPIs bald, wofür die ja gar nicht erst angedacht war. Und wer AMC nicht nutzt, weiß eben gar nicht, was aus beiden Welten, das heißt aus dem Upper- und Lower-Funnel, was da eigentlich eben passiert. Und das wäre so mein fünfter Punkt noch.
Ja, ich glaube, ein Punkt, der sicherlich auch nochmal wichtig ist, eher mittel- bis langfristig immer eine Planung mit einzubeziehen, du hast es auch schon teilweise genannt, ist auch nochmal die Selektionsoptimierung, ja, also sich auch nochmal kritisch zu überlegen, wie kann ich denn mit variablen Bundles oder eben auch optimierten Packaging das Ganze nochmal anders interpretieren, dass ich auch Effizienzen in den variablen Kostenblöcken hervorhebe, also sprich, dass ich mehr Produkte auf eine Palette bekomme, dass diese dann aber auch effizienter an den Endkunden verschickt werden können, sodass es zum Beispiel keine Umverpackung mehr benötigt. Und sicherlich auch nochmal das Thema, und das ist, wo die größten Kostenbarrieren existieren und wo auch die, ja, sage ich mal, der Lebenszyklus eines Lieferanten schon sehr weit mit Amazon fortgeschritten sein muss, sich auch nochmal zu überlegen, wie man Online-Kanal-Exklusivprodukte ganzheitlich denkt. Und damit meine ich eben nicht Exklusivprodukte für Amazon, sondern tatsächlich für den Online-Kanal, wo man sich natürlich auch nochmal dediziert Handelspartner aussuchen kann, mit denen man das Ganze durchführt. Und da sollte Amazon sicherlich als Preisfolger mit priorisiert werden, weil es auf der einen Seite wirklich nochmal dem Kunden die Möglichkeit gibt, Produkte zu entdecken, die differenziert genug sind, dass sie eben auch im Preis nicht so wirklich vergleichbar sind und damit trotzdem noch einen Mehrwert darstellen. Für Lieferanten allerdings auch langfristig die Profitabilitätstreiber sind, die, wenn man jetzt einfach nur das gleiche Produkt 2, 3, 4 Mal zusammenpackt, eben nicht erreicht werden können. Also da muss man wirklich unterscheiden zwischen, was kann ich kurzfristig tun und was muss ich im Zweifel auch wirklich langfristig einmal angehen, sodass ich eben in 4, 5, 6, 7 Jahren nicht diese gleichen Probleme habe. Denn machen wir uns nichts vor, das Preisfolgermodell von Amazon hat sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert und wird sich grundsätzlich meines Erachtens nach auch nicht in der nahen Zukunft nochmal verändern. Von daher ist es wichtig, dass wir auch diese Realität einfach in unsere Business Development Pläne mit einbeziehen.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, du drückst es immer so schön aus, Preisfolgerschaft, das ist es auch. Ich sag dir ganz ehrlich, es ist, viele wissen, dass es vielleicht theoretisch so funktioniert, sind sich aber noch nicht im Klaren, was das für einen wirklich krassen Impact auf das Tagesgeschäft bei eben Amazon hat. Stichwort Buybox, Buybox verlieren, Buybox gar nicht erst wiederbekommen, Versandpreise mal anpassen. Also auch da eine witzige Anekdote, da haben wir bei einem Hersteller ich glaube, bei 1000 Produkten, also erst im kleinen Rahmen, dann bei 1000 Produkten, weil sie eben die Buybox irgendwie nicht bekommen haben, ja, mit Versandkosten rumgetestet. Und da haben wir dann Hebel gefunden, konnten über BI direkt eine Stunde später sehen, dass irgendwas passiert ist, muss man nicht manuell durchchecken, und da für mich nochmal ein riesen Ausrufezeichen rauf. Da passiert so viel, was man gar nicht mitbekommt. Das kann ja auch sein, dass ich mal was 2 Tage verschlechter, dann gucke ich am 3. Tag wieder rein, habe gar nicht mitbekommen, dass da 2 Tage irgendwas nicht richtig war, und ja, da von mir nochmal ein großes Ausrufezeichen ran, dass man das Thema gar nicht ernst genug nehmen kann.
Ja, absolut. Ich sag mal, Amazon hält uns auf Trab, und ich glaube, das wird so schnell nicht sich verändern.
Ja, okay, lass doch zum Abschluss, wir haben jetzt 2 Themen schon besprochen, einmal die Herausforderungen der Lieferanten dieses Jahr und welche Strategien man dann zur Profitabilitätssteigerung angehen kann. Immer noch heiß diskutiert, immer noch eines der wichtigsten, und ich fand es wirklich faszinierend, diese Auswertung von dir zu sehen. Kannst du ja gerne mal einmal vortragen. Thema Hybridmodell. Ja, wie viele nutzen denn schon so ein Hybridmodell?
Ja, das ist sicherlich eines der interessanteren Ergebnisse. Es wird ja oftmals deklariert, auch von vielen Agenturen international, jetzt nicht unbedingt von euch, dass dieses Hybridmodell ja, der Allheilsbringer ist, und dass es ja auch eigentlich schon jeder der Peers in der eigenen Kategorie nutzt. Wenn man sich das jetzt mal datengetrieben anschaut, haben 44% der Teilnehmer in der Studie gesagt, sie haben ein Hybridmodell, was sie natürlich auch als Hebel und Ankerpunkt in den Verhandlungen nutzen. Knapp 8% sagten, dass sie ein zweigeteiltes Hybridmodell haben, also entweder über einen 3PL, also 3P Logistics Provider, das Ganze abbilden und auch sogar ihren eigenen 3P-Handelsaccount haben. 56% der Teilnehmer hatten gesagt, dass sie nicht über 3P Seller Central verkaufen, und der Split, der eben darüber verkauft, hier waren es 25%, die einen eigenen Seller Central Account hatten, und 11% haben sich auf einen Distributor, also auf einen Großhändler oftmals verlassen, der für sie über Seller Central das Ganze verkauft hat. Jetzt muss man nur noch, sag ich mal, da ein kleines Häkchen dran setzen, denn in Europa ist das alles gut und schön. Wenn man in den USA verkauft, geht Amazon da etwas aggressiver ran, auch in den letzten Monaten wieder sehr stark gesehen, dass Amazon hier Hybridmodelle sehr stark unterdrückt, gerade von Herstellermarken. Das kann Amazon tun, weil es ein sogenanntes Standards for Brands Policy oder Police gibt, die als Teil der Terms and Conditions mit Amazon existieren, die auch Amazon erlauben, Markenhersteller dazu, ja, fast schon zu zwingen, nur über das Vendorenmodell zu verkaufen und keine 3P-Angebote separat anzubieten. Das heißt, ja, für alle deutschen und europäischen Zuhörer kein Problem. Wenn man jetzt aus den USA zuhören sollte, ist das sicherlich eher keine Empfehlung, ein Hybridmodell aufzusetzen.
Macht trotzdem einmal greifbar, was heißt unterdrückt?
Unterdrückt ist typischerweise, dass entweder der 3P-Account komplett gesperrt wird oder dass das Angebot aus der Buybox entfernt wird.
Ja. Und umgehen die das, indem sie dann Provider nutzen, die das damit im Endeffekt verschleiern, weil sozusagen der Hersteller gar nicht aktiv als Verkäufer in Erscheinung tritt?
Teilweise geht das. Es gibt auch einen großen Anbieter, kennen sicherlich einige, Pattern. Die sind der größte 3P-Händler auf Amazon weltweit. Die haben auch, glaube ich, exklusive Verträge mit Amazon. Die arbeiten tatsächlich dann als authentifizierter Verkäufer oder autorisierter Verkäufer. Und sind in der Lage, das abzubilden. Wenn man, sage ich mal, mit kleineren Distributoren zusammenarbeitet, kann es trotzdem sein, dass diese suppressiert werden und dass der Account gesperrt wird. Es kommt immer darauf an, wie stark der Algorithmus da tatsächlich das Ganze appliziert.
Ja, ich hätte noch einen Tipp zum Thema Hybridmodell. Wir sehen das bei kleinen, aber auch mittelständischen Unternehmen und größeren Herstellern, dass die eigentlich schon vor Jahren mal so einen 3P-Account aufgesetzt haben, der halt nicht genutzt wird. Und was passiert dann? Dann wird 3P ernsthaft angegangen. Wir sollen das alles einrichten. Strategie ist auch gut, der ganze Plan steht auch. Und dann fällt halt auf, beziehungsweise uns fällt es halt sofort auf, dass dieser Account keine gute Historie hat. Da wurde irgendwas schon mal getestet, da wurde irgendwas schon mal drüber verkauft, hier über irgendeine Tochterfirma, der wurde irgendwie über den CEO irgendwie mal irgendwie erstellt, weil da mussten irgendwelche Daten eingepflegt werden. Und da wirklich ganz, also ganz wichtiger Tipp, unterschätzt das nicht, weil ich glaube, das sind Punkte, die ich glaube, die teilst du auch gerne mal auf LinkedIn, was man sich im Klaren sein muss, wenn man auf einmal als Seller auf Marketplace in Erscheinung tritt, dass man eben das Ganze eben selber ownt. Das heißt, die ganze Verkäufer-Performance, man muss eben auf die Kundenanfragen eingehen, man muss wirklich der Performance nachkommen, die Amazon nach seinen Richtlinien empfiehlt. Und da merkt man, dass eben gerade viele, die mal getestet haben, die jetzt noch nicht professionell angegangen sind, während dieser Tests einfach schon schlechte Erfahrungswerte gesammelt haben. So, das heißt, man kann sagen, dieser Account ist verseucht. So, und das ist auch egal, ob das ein paar Jahre her ist, der ist einfach verseucht. Und da ganz, ganz wichtiger Tipp, das direkt zu testen, das direkt ernst zu nehmen, die Empfehlung von uns auch ernst zu nehmen. Und da habe ich immer noch das Gefühl, das fällt den Herstellern schwer zu verstehen, dass das wirklich ein riesen Problem ist, weil dieser Account dann super schnell wieder gesperrt wird und das einfach die allerschlechteste Grundlage ist. Und da sollte man schauen, wie man irgendwie rechtlich sauber einen neuen Account aufgesetzt bekommt. Da ist Amazon ja auch etwas offener geworden. Oder ganz klarer Tipp, dann lieber das erstmal ordentlich mit einem Reseller zu machen, damit einem das nachher nicht wieder hinten rüberfällt.
Super, ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die saubere Aufsetzung von Accounts ist immer das A und O. Wenn man das nicht tut, kommt so ein Rattenschwanz an Probleme hinten raus. Und ich glaube, da können einige ein Lied von singen, die heute hier zuhören, die im Zweifel da durch dieses Tal schon gelaufen sind. Von daher, ja, absolut gute Empfehlung. Und sicherlich auch eines der Warnzeichen, dass man da bei Amazon immer wirklich die Sachen richtig machen sollte zu Beginn, sodass man dann hinten raus in keine Probleme und Problemfallen rausläuft.
Ja, wir sind jetzt schon bei guten 42 Minuten. Ich glaube, das ist guter Input. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich, auch zu diesem Thema. Was hältst du von einem Dashboard, weil wir das gerade konzipieren bei uns im Bereich BI, wo man versucht, diese Seller- und Vendor-Welt zu vereinen? So, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es eigentlich gar nicht funktioniert oder eigentlich gar nicht logisch ist, hören aber immer mehr den Approach eben und den Wunsch von unseren Kunden, dass sie doch dann intern, gerade die hohen Ansprechpartner am Ende, den Bereich Amazon vertreten so und einfach C-Level wissen möchte, wie funktioniert Amazon für uns, wie kann man sich grob die Umsätze dort oder auch die Kosten, die Profitabilität vorstellen. Hast du das schon öfter gesehen? Findest du das relevant oder sagst du, nee, kann gar nicht funktionieren?
Kommt immer darauf an, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Ich glaube, wichtig ist, wenn überhaupt, dass man eine integrierte Übersicht hat über die P&L des Accounts Amazon. Welches Geschäftsmodell man da jetzt fährt, ob das Vendor oder Seller Central ist, würde ich mal sagen, ist für die C-Suite fast irrelevant. Solange man die grundsätzlichen Treiber von Sales als auch Margen, Tail und Headwinds identifizieren kann, ja, und auch klar darlegen kann. Aber ich glaube, da eine Synergie aufzubauen und das integriert zu haben, ist sicherlich interessant. Würde ich auch argumentieren, existiert in den meisten größeren Unternehmen zumindest durch die Finanzabteilung. Ja. Von daher ist sicherlich da ein Bedarf da, gerade für Lieferanten, die sehr große Summen über Vendor und Seller Central abbilden.
Ja. Ja, cool. Vielen Dank für deine Einschätzung. Aber das sagt sie im Endeffekt schon, möchte ich tagtäglich dann mit der Finanzabteilung zusammenarbeiten bei diesem hochdynamischen Bereich, wo alles erklärungsbedürftig ist. Wahrscheinlich nicht. Da ist es, glaube ich, schon besser, wenn man da als Head of E-Commerce das selber einsehen kann.
Absolut. Super.
Martin, ich bedanke mich. Richtig cool. Mach so weiter. Also das ist auch für uns wirklich sehr, sehr erfrischend mit diesen Insights. Ich freue mich wieder richtig. Also als ich neulich das durchgelesen habe, da, weiß nicht, das hat richtig Spaß gemacht. Da saß ich bei uns im Büro, habe mir da die Insights durchgelesen. Auch nochmal die Empfehlung, schaut bei Martin beim Blog vorbei. Da ist alles nochmal richtig ordentlich aufbereitet mit ganz, ganz, ganz viel mehr Insights. Und das sollte euch wirklich zu helfen, euch zu benchmarken, euch weiter besser vorzubereiten, zu verstehen, dass ihr eben vielleicht die gleichen Probleme habt oder vielleicht gar nicht so schlecht dasteht. Das heißt, schaut euch das an. Das ist wirklich sehr wertvoll für die ganze Szene. Von daher vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne. Das freut mich natürlich immer zu hören. Und auch ganz lieben Dank an dich für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut. Wenn es jegliches Feedback gibt, gerne weiterleiten. Und ich bin mir sicher, wir sprechen uns wieder ganz bald.
Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.